Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Q&A-Folge. Ich bin Susi und die Ich rief die Geister werde ich nun nicht los.
Und ich bin Asfa und ich glaube, heute wird das Wort Kindheitstraumata inflationär zweckentfremdet.
So geht's auch. Mein Zitat ist übrigens aus Goethes Zauberlehrling, etwas Lehrreiches nun noch dazu.
Ah, es war also nicht die Geister, die ich rief mit Bill Murray.
Nee, das hat mich nicht so sehr traumatisiert, deswegen ist es nicht Teil dieser Episode. Aber auf jeden Fall passt das Zitat sehr, sehr gut.
Doch, das war ein gutes Zitat, ja.
Passt im doppelten Sinne, also wirklich für die Filme, die wir besprechen und auch für die Fragen. Ne? Also es passt wunderbar, weil Inhalt ist ja, das ist ja quasi auch der Inhalt der Fragen. Ja, und wir stellen euch dann auch gleich mal unsere tollen Fragen vor. Und zwar haben wir diesmal gleich zwei Fragen, die wir beantworten. Und zwar auf Wunsch in Kombination beantworten sollen. Frage Nummer 1. Habt ihr auch mal viel zu jung einen Horrorfilm gesehen, der euch ein bisschen traumatisiert hat? Wenn ja, welchen und warum hat es euch so mitgenommen? Und die zweite Frage, und was haltet ihr generell von FSK speziell im Horrorbereich? Und diese Fragen haben wir von unserer Supporterin Ivo Scherer erhalten. Vielen lieben Dank an dieser Stelle. Und sie hat in diesem für die zweite Frage noch speziell geschrieben, dass sie findet, dass der psychologische Horror ein bisschen vernachlässigt wird meistens. Und da gehen wir auch noch drauf ein. Und wie gesagt, vielen lieben Dank für die tollen Fragen. Es folgt ein Hinweis in eigener Sache. Wenn du möchtest, dass wir auch aus deinen Fragen eigene Episoden gestalten, kannst du uns wie Ivo mit dem Premium-Paket unterstützen. Weitere Bestandteile des Pakets sind ein handgezeichnetes Originalbild von mir, denn ich bin auch Grafikdesignerin, eine Autogrammkarte mit Originalunterschriften, eine handgeschriebene persönliche Widmung sowie Danksagungen in den Episoden auf unserer Homepage und auf Instagram. Das Premium-Paket kostet nur 5 Euro im Monat und ist natürlich jederzeit kündbar. Und wir haben jetzt das Gold-Paket hinzugefügt. Mit diesem Paket kannst du über Filme bestimmen, die wir in unseren Faktencheck-Folgen besprechen. Und es enthält natürlich alle Vorteile des Premium-Pakets. Du findest die Pakete auf unserer Steady-Seite und den Link dazu findest du in unserer Folgenbeschreibung sowie auf unserer Homepage unter dem Punkt Unterstütze uns. In der Smartphone-Ansicht musst du dafür einfach nur auf das Herzsymbol tippen. Und natürlich blenden wir den Link regelmäßig auf Instagram ein. Damit hilfst du uns, die Kosten für Recherche, Technik und Hosting zu decken und den Podcast langfristig weiterzuführen. Und die Unterstützung funktioniert auch sehr einfach. Einfach auf den Link klicken, ein Unterstützungspaket auswählen, was da die einloggen oder ein Konto anlegen. Das Ganze ist natürlich kostenlos. Dann natürlich noch die Zahlungsart auswählen und das war es auch schon. Und dadurch hilfst du uns, den Podcast langfristig weiterzuführen. Vielen lieben Dank für die Unterstützung und bei Fragen oder Problemen kannst du uns jederzeit per E-Mail oder auch über Instagram kontaktieren. Genau, und ich würde sagen, dann fangen wir mal an mit unserer ersten Frage. Habt ihr auch mal viel zu jung einen Horrorfilm gesehen, der euch ein bisschen traumatisiert hat? Wenn ja, welchen und warum hat es euch so mitgenommen? Wer will von uns denn anfangen?
Also, ich kann gerne mal anfangen. Ich muss dazu sagen, ich war ja früher absolut kein Horrorfan. Und nicht, weil es mir nicht zu gruselig war, sondern weil es mich meistens gelangweilt hat. Ich habe dann irgendwie als Kind früher Premiere gehabt und habe dann immer so Filme abends reingeguckt, wenn irgendwie meine Eltern nicht da waren. Und dann habe ich mir so Sachen wie Scream oder ich weiß, was du letzten Sommer getan hast, also diese ganzen Teenie-Horrorfilme aus den 90ern. Und irgendwie war das für mich so, oh, die kommen nicht zu Potte, irgendwie passiert hier nichts, weil das, was dir dann sozusagen für einen Horror damals erklärt wurde, was das sein sollte, haben die Filme für mich damals nicht eingelöst. Vielleicht habe ich auch gar nicht so richtig auf den Plot geachtet, aber irgendwie hat das nicht so richtig gefunkt. Aber eines Abends, meine Eltern waren beide nicht da, die haben gearbeitet und es lief ein Film namens Sleepy Hollow. Und irgendwie hat mir der so gut gefallen am Anfang, weil diese düstere, märchenhafte Ästhetik reinkam. Und dann eben auch noch Johnny Depp mit diesem coolen Kostüm und dann war der auch noch irgendwie lustig und dann hast du dann auch so eine abenteuerliche Geschichte gehabt und dann kam er nach Sleepy Hollow und ich habe diesen Film damals alleine gesehen mit, ich glaube, 10 oder 11 Jahren. Das war so mein erster richtiger Horrorfilm, auf den ich mich eingelassen habe.
Ja.
Und auf einmal hat es draußen angefangen zu regnen und zu donnern und zu blitzen. Also es war quasi das Ambiente außenrum perfekt zu diesem Film.
Ja.
Und ich habe den total in mich eingesogen und ich hatte aber so Angst danach. Ich habe mich nicht getraut, auf die Toilette danach zu gehen, weil von unserem Wohnzimmer bis zur Toilette hat man so einen ganz langen Gang gehabt und ich bin immer nach vorne gelaufen, habe diesen dunklen Gang gesehen und hat's geblitzt und dieser Gang ist auf einmal kurz hell geworden. Ich bin sofort wieder unter die Decke, weil ich habe mich nicht getraut und ich muss zugeben, ich glaube, ich habe irgendwann mal in eine Flasche gepinkelt, weil es mir doch zu gruselig war, dann irgendwie auf die Toilette krass zu laufen.
Oh, aber das kann ich absolut nachvollziehen. Also ich liebe Sleepy Hollow, den habe ich nicht so früh gesehen, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass es für einen oder für ein 11-jähriges Kind durchaus hart sein muss, diesen Film zu sehen. Einfach, ja, es ist ein Horrormärchen und es macht auch Spaß bis zu einem bestimmten Punkt, aber es sind auch natürlich viele harte Szenen drin, ne? Köpfe rollen und man sieht Leichen. Ne, man sieht ja zum Beispiel die Leichen von der Witwe da, die da eigentlich schwanger war. Ja,
die auch noch aufgeschnitten wird und wo dann nur ein riesiges Blutbad entsteht.
Richtig, und wie er sich immer die Köpfe holt und so. Und auch am Ende, wie dieser Baum aufgeht mit diesen Köpfen da drin. Und generell auch die ganze Geschichte mit dem Hessen, ne? Also er ist ja quasi der blutrünstige Hesse mit den spitz gefeilten Zähnen.
Gefeilten Zähnen, genau.
Ja,
aber ich
ja
muss auch sagen, was ich total geil fand in diesem Film, warum der mich auch so reingekriegt hat, weil eigentlich im Kern ist es ja eine Kriminalgeschichte.
Ja, eigentlich
man
schon,
ist ja,
ja
die ganze Zeit dabei, dieses Komplott, das irgendwie aufzulösen und du kriegst dann immer mal wieder neue Clues, wo du zusammensetzen kannst, wie ist das denn zusammengekommen, wer sitzt eigentlich dahinter, weil irgendwie ist da noch eine größere Geschichte, die das alles am Laufen hält und das hat mich total in den Bann gezogen, aber hat mir auch wahnsinnig Angst gemacht und ich glaube, das Gruseligste fand ich an diesem Film ist diese eine Szene, wenn er der Hesse losgeht und sich diese eine Familie mit dem Kind noch schnappt, wo das Kind dann unter den Dielen versteckt ist, weil der Film zeigt dir dann, dieser Hesse ist nicht aufzuhalten. Wenn der ein Ziel hat, dann beendet er das.
Ja.
Und das war für mich so eine gruselige Vorstellung.
Ja, vor allem siehst du auch, wie ein Kind quasi getötet wird als Kind. Mhm. Das ist natürlich auch hart, ne? Weil der Junge, man denkt, er schafft's, weil die Mutter ihn versteckt und er soll unter die Dielen kriechen, ja. Mhm. Er sieht ja auch, wie seine eigenen Eltern getötet werden. Er sieht ja, wie die Köpfe, also hört, wie die Köpfe abgeschlagen werden und er sieht dann halt, wie die Mutter ihn tot quasi durch
anguckt,
die Dielen anschaut.
Genau. Und also ich muss ja auch sagen, es ist ja super gruselig, diese Vorstellung von einem kopflosen Reiter, weil du kannst ja nicht mit ihm verhandeln. Es ist ja kein Gesicht, wo du reingucken kannst. Das ist ja einfach nur noch gruselig.
Ja, aber mir ist gerade etwas eingefallen. Ich habe aber auch so eine Art Sleepy Hollow-Erfahrung gemacht als Kind, aber nicht der Film Sleepy Hollow. Mhm. Also ich liebe den Film Sleepy Hollow. Meine Faszination kommt daher, weil ich als Kind mal, es gibt tatsächlich eine Zeichentrick-Variante von Sleepy Hollow.
Ichabod, irgendwas, ne?
Ich weiß nicht mehr genau, wie sie hieß, aber sie lief damals mal auf Super RTL irgendwann abends und das war gezeichnet. Mhm. Und da hatte er einen feurigen Kürbiskopf als Kopf, den er geworfen hat. Und es war auch so ein kopfloser Reiter, der aber einen feurigen Kürbiskopf hatte. Und es war quasi Grusel für Kinder. Und den habe ich gesehen, daran kann ich mich noch erinnern, aber mich hat er nicht sehr traumatisiert. Ich fand es eher toll, weil ich habe damals ja auch Geschichten aus der Gruft gesehen, das fand ich ja damals auch so toll. Das habe ich ja damals sage ich schon, so lange ist es nicht her, das habe ich in unserer ersten Q&A-Folge ja auch schon erzählt. Ich mochte ja Geschichten aus der Gruft und mochte das, wie das gezeichnet ist und ich habe dann auch diesen Film geschaut. Ich weiß nicht mehr, wie er heißt, aber ich kann mich daran erinnern.
Doch, ich glaube irgendwie,
dass es aber versucht hat.
Ich kenne den tatsächlich.
Ja, also er hat, wie gesagt, ich glaube, als Kopf hatte er also einen feurigen Kürbiskopf halt einfach.
Der ja auch in Sleepy Hollow nochmal referenziert wurde, weil doch Johnny Depp einen brennenden Kürbis ins Gesicht geworfen kriegt.
Genau, und das habe ich gesehen, aber sie haben diese Stimmung auch aufgefangen so ein bisschen und da ging es auch um so eine gruselige Brücke und dass er hinter den Leuten hinterher reitet und so. Das habe ich auch gesehen. Ich möchte meinen, ich fand es auch gruselig, aber der hat mich nicht ganz so fertig gemacht, weil es eben ein Zeichentrick war und auch mehr für Kinder in Anführungsstrichen zugeschnitten war. Deswegen kommt meine Faszination für Sleepy Hollow, weil Sleepy Hollow ist einer meiner Lieblingshorrorfilme.
Meiner auch, ja.
Ja, da ist die Verbindung da. Aber ich habe Sleepy Hollow, den Film an für sich, nicht so früh gesehen, so wie du. Deswegen, ich kann da nachvollziehen, wenn du den richtigen Sleepy Hollow gesehen hast. Ich habe vielleicht im selben Alter den Film gesehen, von dem ich jetzt gesprochen habe. Aber das ist natürlich ein meilenweiter Unterschied, wenn man den Original Sleepy Hollow sieht dann, ne?
Ja, wie gesagt, dadurch, dass wir früher Premiere World hatten und dass ich halt diesen Zugang hatte zu dem Alterscode oder dem Altersfreigabecode, kam ich früher an Filme ran, weil meine Mutter hat früher Nachtschicht gehabt und ich war sehr oft alleine nachts. Und da hat ja niemand irgendwie auf meine Finger geguckt, was ich mir jetzt angucke. Dann habe ich auch Blade mit 9 oder 10 zum ersten Mal gesehen.
Ja.
Also viele Sachen, die ich nicht hätte gucken dürfen.
Ja, das muss man sagen. Der Hesse wurde ja gespielt von Christopher Walken. Ja, super Rolle, ne? Also kopflose Reiter, auch bekannt als der Hesse.
Ah, der ganze Cast ist total krass.
Der ganze Cast ist Johnny Depp, muss man sagen, Christina Ricci.
Ja, der Typ, der Dumbledore gespielt hat.
Ach so, wird sie eigentlich Christina Ricci ausgesprochen? Ja, Christina
Ricci.
Ricci, dann ist es richtig. Ja. Christina Ricci, genau. Ich finde diese Rolle als gute Hexe, die erst als böse Hexe gesehen wird oder so dargestellt wird, weil die Stiefmutter das ja so will. Es passt so gut zu ihr einfach. Mir gefallen die ganzen Darsteller und Darstellerinnen in dem Film. Die machen alle einen sehr, sehr guten Job, ne? Also, wir haben auch Miranda Richardson als böse,
hier Michael Gambon.
Stiefmutter, ne?
Genau, Michael Gambon, den man halt, wie gesagt, eben noch als Dumbledore kennt. Dann haben wir noch den Richard Griffith, den man auch aus Harry Potter als Onkel Vernon kennt. Dann haben wir noch Ian McDiarmid, den kennt man als den Imperator aus Star Wars. Also dann spielt auch noch der alte Alfred aus den Tim Burton Batman-Filmen mit. Also das ist eine ganz schön große Starriege, muss man echt sagen.
Auf jeden Fall, ja. Richard Griffiths, ja. Mhm. Der hat diesen Bürgermeister gespielt. Und da muss ich an so eine witzige Szene denken, als er super fertig ist und Schweißperlen auf der Stirn hat, dann nimmt er sich seine Perücke runter und wischt sich damit die Stirn so ab. So.
Das ist ziemlich. Also der Film ist super, der hat Humor, der ist spannend, der hat eine gute Story, der hat super Schauspieler, der macht Spaß. Und er kann ab einem gewissen Alter auch sehr verstörend sein. Und zu der Frage, die Ivo mal hatte, ich würde sagen, die FSK 16 ist vollkommen gerechtfertigt. Der ist nicht zu brutal, aber trotzdem brutal genug, um die 16 zu kriegen.
Auf jeden Fall, ja. Also es ist ein schönes Horrormärchen. Ich gucke den übrigens jedes Jahr zu Halloween wieder, weil er einfach Spaß macht. Ne? Du hast alles so, diese Gruselatmosphäre, auch so wie das gemacht ist. So, ich liebe diese handgemachten Puppen. Ich bin ja so ein Fan von handgemachten Effekten und ich finde das schön, wie das so gemacht ist, so wie die Leichen so dargestellt sind, so die ganzen Kostüme und ja, auch wie dieser Baum aufgeht. Also CGI-Effekte sind natürlich mit drin, als der Baum so aufgeht, ist natürlich CGI. Aber du siehst halt diese Puppenköpfe da drin, wie die da so, diese toten Menschen, die da in der Baumhöhle drin hängen und so. Auch generell so dieser gedrehte Baum, wie der so gemacht ist, sieht so cool aus einfach. Es macht so viel Spaß, den zu schauen einfach.
Ja.
Und generell auch die Hexe, ne? Also ihre Schwester ist ja eigentlich eine Waldhexe geworden. Ne? Und gut, wie sie, wenn ihre Augen so rausploppen, ist natürlich auch CGI, aber generell so, wie diese Hütte so dargestellt ist und wie sie so unheimlich ist.
Ja, also generell die Sets sind super. Oder wenn man zum Beispiel die Szene sieht, wo in dem Flashback die Mutter von Johnny Depp aus dieser eisernen Jungfrau rauskommt. Also super großartige Szenen, super Sets. Optisch ganz, ganz bedrückend, aber auch gut gemacht. Jetzt bin ich mal gespannt, was ist dein Film, der dich als Kind traumatisiert hat?
Also mein Film, da werden jetzt viele wahrscheinlich sagen, das hat dich traumatisiert, aber es hat auch tatsächlich eine viel zu geringe FSK-Einschätzung und fällt auch unter die Sparte psychologischer Horror. Deswegen ist dieser Film wie gemacht für diese Episode. Deswegen vielen Dank für diese tollen Fragen in Kombination. Ja, ich habe ja als Kind viel Horror gesehen, also heißt viel Horror-Zeichentrick. Also kindgerechte Horror und Zeichentrick, also Beispiel Geschichten auf der Gruft und auch diesen Film auf Super RTL, von dem ich gesprochen hatte. Das fand ich ja immer toll. So, und dann hatte ich aber mal im Kino bei einem Kindergeburtstag wohlgemerkt mal einen echten, also einen erwachsenen, realen Horrorfilm gesehen, kein Gezeichen. Der habe ich schon ganz schön mitgenommen. Und zwar war das damals Das Geisterschloss, Original The Haunting aus dem Jahr 1999 und basiert auf dem Roman Spuk in Hill House, ne, von Shirley Jackson. Und wir haben auch eine tolle Besetzung eigentlich. Wir haben Liam Neeson als Dr. David Marrow. Wir haben Catherine Zeta-Jones als Theo. Owen Wilson als Luke Sanderson.
Wow.
Und Lily Taylor als Eleanor oder Nell Vance. Also noch Bruce Dern spielt auch mit als Mr. Dudley und so. Also das sind erstmal nur ein paar und ja, also wer den Film nicht auf dem Schirm hat oder den noch nicht gesehen hat oder beziehungsweise wer ihn nicht mehr so gut im Kopf hat oder ihn gar nicht gesehen hat und deswegen nicht auf dem Schirm hat. Also es geht darum, dass die Mutter von Nell verstirbt und sie ist quasi dann gezwungen, aus dem Apartment auszuziehen, was sie hat. Da hat sie auch ihre schwerkranke Mutter gepflegt und da schwingt dann auch so Erinnerungen mit. Sie erhält aber einen komischen Anruf, dass sie auf so eine Annonce aufmerksam wird. Und da werden Probanden gesucht zum Thema Schlafstörungen. Und die sollen alle in so einem großen Anwesen auf dem Land untergebracht werden. Ja, und sie denkt sich, dass diese Studie ihr sehr gelegen kommt und fährt dann natürlich hin. Und lernt dann natürlich auch die anderen Probanden kennen. Und das ist natürlich unter anderem Siu, gespielt von Catherine Zeta-Jones, und Owen Wilson, gespielt als von Luke Sanderson. Es sind natürlich auch noch ein paar andere, glaube ich. Aber es sind so die Hauptleute, die da mit unter anderem mit drin sind. Ich weiß gar nicht, ich glaube, das sind vielleicht sogar noch die gewesen. So viel sind es, glaube ich, gar nicht mehr.
Das sind auch alle.
Das sind nur alle, ne? Mhm. Die da untergebracht werden. Und Dr. David Marrow ist quasi derjenige, der das Experiment leitet. Und das Haus ist das, also es ist ein gigantisches Anwesen, schlossartig fast schon. Ja, was von einem alten, ich glaube, er war Fabrikbesitzer, ausgebaut worden ist. Ne? Also es wurde von einem reichen Fabrikbesitzer gekauft damals, glaube ich, oder geerbt, bin mir gar nicht. Die Geschichte kriege ich zum Beispiel gar nicht mehr so gut zusammen.
Auch gar nicht mehr so. Ich habe den auch vor Jahren das letzte Mal gesehen und ich glaube, erzähl erstmal weiter, bevor ich meine Bewertung reinbringe.
Ich lese hier gerade nochmal nach, dass der Hauptbesitzer, ja, dieser Hausbesitzer hieß Hugh Crane. Mhm. Dieser Name blieb mir übrigens doch im Kopf als Kind auch, weil es so gruselig war für mich. Und er hat dieses Haus für seine verstorbene Frau oder für seine Frau Renee errichten lassen. Aber sie ist vor der Vollendung gestorben. Er hat das Haus halt unmöglich weitergebaut. Also viele Zimmer, also es sind unterschiedliche Stile. Also es ist ein riesiges Haus mit vielen Zimmern. Und jeder der Probanden oder Probandinnen, also das heißt Zio oder Luke, die haben auch alle unterschiedliche Zimmer und die wohnen, keine Ahnung, wie weit voneinander entfernt. Und es ist eben so, dass Nell dann von den Kindern, also hier nochmal Spoilerwarnung, ne, also jetzt kommt die Spoilerwarnung, wer den Film nicht gesehen hat. Aber es ist wichtig, um zu verstehen, warum ich so ein Trauma davon erlitten habe. Die Nell wird nämlich von den verstorbenen Kindern heimgesucht. Das heißt, immer sind die verstorbenen Kinder von der Frau, die halt verstorbene Kinder hatte. Zum Schluss kommt aber raus, dass nämlich der Ukraine sie in der hat sie für sie arbeiten lassen. Der war ja Fabrikbesitzer und er hat die Kinder für sich arbeiten lassen und hat die halt alle durch die viele Arbeit ausgebeutet, die sind alle gestorben. Ich glaube auch die im Haus aufgenommen geworden sind, die Mutter war eine gute Seele, die hat, glaube ich, auch einige im Haus aufgenommen. Der hat sie da auch irgendwie umgebracht. Ich weiß nicht, jedenfalls hat er alle im Kamin verschachert, die ganzen Leichen, die ganzen Kinderleichen. Und die Nell bekommt die ganze Zeit die Botschaften von den toten Kindern und die sieht die ganze Zeit irgendwo. Und es passieren auch gruselige Sachen, weil der Ukraine ist nämlich ein böser Geist, der in dem Haus umgeht und die Leute halt also auch so umbringen möchte. Und den Film habe ich gesehen und der hat eine FSK 12, das muss man dazu sagen.
Ja, wollte ich gerade sagen, das ist echt krass gewesen.
Eine FSK 12 und ich weiß nicht, wie alt ich war, lass mich 11 oder 12 gewesen sein, habe ich den Film im Kino gesehen und es war ein Kindergeburtstag und wir haben den angesehen, wahrscheinlich weil die Eltern auch gedacht haben, FSK 12, der wird ja nicht so schlimm sein, der hatte wirklich harte Szenen drin, also ich erinnere mich noch dran, dass dem Luke der Kopf abgeschlagen worden ist von einem riesigen Kaminpendel, der wird durch irgendwas, ich glaube es war der Teppich oder so, in den Kamin gezogen, dann steht er auf in dem Kamin. Und wie gesagt, der Ukraine ist der böse Geist, der versucht, die Leute umzubringen. Und dann kommt dieses Pendel und haut ihm voll den Kopf ab. Und generell so dieser ganze psychologische Faktor, dass da die ganzen toten Kinder als Geister in dem Haus sind und versuchen, die Nell zu erreichen. Und du siehst die ganze Zeit irgendwo. Und das rauskommt, dass der Ukraine die ganzen Kinder umgebracht hat und in den Kamin verschachert hat. Also die ganzen Leichen irgendwie, da ist so eine riesige Kaminklappe mit ganz viel Asche drin und er hat einfach die ganzen Gebeine und alles in diese riesige Klappe getan. Und die geht nachher noch auf und springt auf und die ganzen Gebeine fliegen raus und all sowas. Es hat mich so fertig gemacht, diese ganze Handlung mit diesen ganzen Gewaltszenen und so.
Und ich habe nach diesem Film keinem Piano mehr getraut. Da gibt's doch diese Szene, wo Luke Owen Wilson doch da steht und auf einmal geht doch so eine Seite auf einmal, reißt dann und schlingert ihm da durchs Auge oder so.
Nee, dem Luke glaube ich nicht. Ich glaube, sie hatten noch eine Probandin am Anfang noch mit dabei, die aber aufhören musste.
Ich glaube, die ist gegangen, ne?
Die ist gegangen, weil die hat das Klavier gespielt und dann kam so eine Seite hoch und hat ihr halt das halbe Auge weggefetzt.
Jetzt habe ich eine Frage. Mhm. Wann hast du den Film das letzte Mal gesehen?
Ich habe den danach wieder geguckt, selbstverständlich, ne? Und ich muss sagen, also dadurch, dass ich jetzt Horror sehr gerne schaue und so, ne? Also
Der ist so lame, oder?
Ja, ist so lame. In manchen Szenen ist das Schauspiel wirklich ein bisschen Banane. Aber ich muss sagen, einige handgemachte Effekte sind ganz nett gewesen, weil natürlich haben die bestimmte Sachen von dem Haus gebaut. Ne? Es sind, ist nicht alles CGI. Zum Beispiel diese gigantische Orgel unter der, oder sagen wir mal, dieses komische Bettgestell, unter dem Nell schläft, wo die Arme dann am Ende noch so rauskommen und sie auf das Bettlaken festpinnen mit so Kinderköpfen. Die mussten das ja für einige Szenen auch real nachbauen. Das sieht nett aus. Ne, einige Sachen haben sie nachgebaut, das sieht dann wiederum gut aus und so. Aber eigentlich ist die Handlung völlig Banane, leicht durchschaubar. Schlechte CGI, also naja, schlecht, damals war es ja nicht schlecht. Aber das CGI ist natürlich in die Jahre gekommen mittlerweile.
Damals fand ich den voll krass, als ich ihn als Kind gesehen habe. War so, boah, aber jetzt siehst du es mittlerweile, ne?
Jetzt sieht man es, genau. Aber ich muss sagen, nachhinein doch, also diese Handlung von diesem Haus und dass er die Kinder umgebracht hat, ist eigentlich schon eine Story, die nicht verkehrt ist. Und es basiert ja auch auf dem Roman, muss man dazu sagen, ne? Und es kommt am Ende ja auch raus, dass die Frau sich tatsächlich auch umgebracht hat, ne? Die ist auch wahrscheinlich in einer toxischen Beziehung mit dem Mann gewesen, der ihr halt auch nichts Gutes wollte. Und die Nell findet sogar, glaube ich, am Ende raus, dass das ihre, keine Ahnung, Ur-Ur-Ur-Ur-Großmutter oder so ist. Und dass sie quasi Familienmitglied ist und dass die Kinder deswegen so zu ihr diese Verbindung suchen. Und sie stirbt ja auch am Ende für die Kinder und nimmt sie mit ins Himmelreich. So cheesy, aber als Kind fand ich das so hart, weil dieser Geist Ukraine durch ihren Körper durchgeht. Und ich fand das als Kind so schlimm alles. Und generell, aber, ja.
Wusstest du, dass es davon jetzt eine bessere Version gibt, eine bessere Adaption?
Spuk in Hill House, meinst du die Serie?
Genau.
Die habe ich gesehen und die ist fantastisch. Ich liebe sie.
Die ist fantastisch, die ist richtig gut. Also das ist ein ganz tolles Ding.
Die ist richtig gut.
Da fällt mir nämlich was gerade auf, was eine gute Brücke schlagen würde von einem Film, den ich eigentlich nicht aufgeschrieben habe, aber The Others mit Nicole Kidman. Dieser Gruselfilm mit den Geistern, wo sie in dieses neue Haus gehen. Und ich finde, der ist komplett zermürbend. Der hat auch so einen psychologischen Horror, der dich irgendwie fertig macht und der hat eben keine kitschige Auflösung, sondern irgendwie so eine schon fast wieder.
Ja, man fragt sich, was könnte sein, es ist auch dieses, ja, das ist eben auch das, ne. Zu meinem Film würde ich nur ganz kurz sagen, die Gewaltszenen sind natürlich, da sind einige drin, die sind auch nicht so unterschätzend für FSK 12. Aber diese ganze psychologische Faktor, dass er halt diese Kinder umgebracht hat und da so, das habe ich, wie gesagt, völlig fertig gemacht. Und das ist eben das Thema auch dieser Episode, dass es eben viel zu unterschätzt ist. Das ist definitiv nicht für 12-Jährige gedacht, der ganze Stoff nicht, vom Film nicht.
Und wie gesagt, ja, das ist auch ab 12.
Ja, das ist genau richtig. Diese Auflösung am Ende ist auch so ein richtig What-the-fuck-Moment eigentlich. So, das ist halt richtig, richtig hart. Hier auch wieder Spoilerwarnung, wer Sie-Asas nicht kennt. Wir haben auch eine Episode zu Sie-Asas gemacht. Es ist eine von unseren frühen Episoden noch. Und da haben wir auch gruselige Sachen vorgestellt, die uns passiert sind. Also, weil ich wohne ja auch in einem alten Haus.
Ja, das wird genau das, ne?
Ich wohne in einem Haus, was auch so, keine Ahnung, über 200 Jahre definitiv ist. Und da sind auch so einige Sachen passiert, die auch wirklich verdammt gruselig sind, ne?
Könnt ihr gerne mal in die Folge hören.
Dann gerne die Folge hören. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, welche Folge das war. Relativ weit vorne. Wir sind
The Others. Einfach oben in den Suchfeld, weil mittlerweile hat ja auch jeder Kanal sein eigenes Suchfeld und dann könnt ihr da oben gerne reingucken.
Genau. Und also diese Auflösung ist auch so ein richtiger What-the-fuck-Moment. Wie gesagt, Spoilerwarnung. Als sie erfahren, dass sie eigentlich selber tot sind, ne? Das ist halt so ein, es ist auch so richtig psychologisch Mindfuck. Also es ist wirklich, ne? Das ist auch.
Jetzt habe ich auch tatsächlich noch einen Film und das ist der, den ich jetzt aufgeschrieben habe, wo ich auch sage, also mit der FSK. Es ist ein deutscher Film von einem Regisseur namens Michael Schark. Und ich weiß nicht, ob du draufkommen wirst, weil ich sag mal, was der so ein bisschen davor gemacht hat. Unter anderem hat er Filme wie Werner, das muss kesseln, Das kleine Arschloch, Das kleine Arschloch und der alte Sack, Dieter der Film und Derek, die Zeichentrickvariante. Aber was dieser Mann auch noch gemacht hat, ganz am Anfang seines Schaffens, ist Felidee. Kennst du Felidee?
Nee, das kenne ich gar nicht.
Oh,
leider.
Oh, das ist super. Felidee ist ein Zeichentrickfilm. Und es geht um Francis, der in eine neue Nachbarschaft zieht und merkt, dass hier Morde passieren. Dass ganz viele Leute.
Als Kinderfilm oder was? Als Kinderfilm?
Jetzt pass auf, es ist ein Zeichentrickfilm und Francis ist eine Katze. Und Francis kommt mit seinem Herrchen in eine neue Gegend, ist unterwegs und möchte ein neues Revier abchecken und sieht dann auf einmal, wie irgendwelche Katzen zu ihm kommen und meinen, hier passiert gerade was, du bist zu einem schlechten Zeitpunkt eingezogen, hier sterben Katzen, hier werden Katzen brutalst getötet. Und es geht darum, dass so eine irgendein Serienkiller unterwegs ist und Katzen tötet und sie wirklich enthauptet. Und du siehst zwar gezeichnet, aber auch, wie dann Katzenleichen rumliegen, wo der Kopf abgetrennt ist und wo dann auch Gedärme rausgucken und wo es auch um Versuche geht. Und es ist aber eine wahnsinnig spannende Geschichte über diese Katzenmorde. Und da ist noch eine Verschwörung hinten dran. Witzigerweise, einer von diesen Katzen wird von Helge Schneider gesprochen. Und Helge Schneider ist kein einziges Mal lustig in dem Film. Das muss man auch mal drin haben. Das ist auch sehr
krass. Ja.
Es gibt nur ein Problem damit. Manchmal fragt man sich ja, kann ich Kunst vom Künstler trennen? Weil dieses Werk basiert auf einem Buch von Akif Pirinci, einem Deutsch-Türken, der aber leider ungut aufgefallen ist, weil er bei der Pegida ganz groß gegen Immigranten gewettert hat.
Ach du Scheiße.
Wovon man aber in diesem Film und in dem Buch überhaupt gar nichts mitkriegt. Also tatsächlich ist das so eine J.K. Rowling-Situation, gutes Buch gemacht und danach irgendwie, was ich auch ganz komisch finde, wie man als Halbtürke, also als Deutsch-Türke gegen Immigranten wettern kann, wenn man doch selbst Immigranten in der Familie hat. Also naja, jedenfalls ganz komisch. Aber diesen Film habe ich halt sehr früh gesehen, weil er ein Zeichentrickfilm war, dementsprechend sehr zugänglich für Kinder. Und der ist ab 12. Und ab 12 Zeichentrickkatzen, dann hat man sich gedacht, kann man es schnell mal machen. Und da ist der Junge halt irgendwie erst 10 oder 9, kann man den trotzdem angucken. Aber diese ganze Geschichte dahinter, diese abgetrennten Köpfe von den Katzen mit den leblosen Körpern, die daneben lagen und die so gut und detailliert gezeichnet wurden. Und du hast dann teilweise es gibt irgendwo so eine Stelle, wo Frances so eine ganz, ganz liebevolle Katze kennenlernt, also so eine weibliche, die blind ist. Und es ist so eine ganz, ganz anmutige und er verliebt sich auch so ein bisschen in sie und sie ist aber auch ein Opfer. Und dann siehst du ihre weißen, großen, erschrockenen Augen, also ihre blinden Augen, die dann total erschrocken sind, aber ihr Kopf halt auch wieder vom Körper getrennt wurde. Und das hat mich richtig fertig gemacht als Kind.
Das glaube ich, das ist ja furchtbar. Oh mein Gott, Asfa, das tut mir so leid.
Es ist, wie gesagt, aber es ist ein super Film und ich glaube, den gibt's auch gerade auf Amazon Prime kostenlos. Ist kostenlos, sondern halt in dem Paket. Und es lohnt sich, diesen Film anzugucken. Der ist wirklich ganz großartig.
Oh Mann, ey.
Aber den hätten wir gut ab 16 machen können. Auch wenn wegen Zeichentrick, das ist vollkommen egal. Der war einfach hart.
Krass, ey, ja. Also definitiv geht man mit dem psychologischen Faktor viel zu lasch um, finde ich. Aber auch einige Gewaltszenen, finde ich, werden völlig unterschätzt einfach so.
Ja, voll. Also ich kann jetzt auch so ein, zwei kurze Sachen mal annehmen, wo ich sage, das waren so zwei Szenen, wo ich dachte, was passiert hier gerade? Kennst du noch den Film Die Maske des Zorro mit Antonio Banderas und Anthony Hopkins?
Ja, aber es ist schon verdammt lang her.
Das ist ja auch so ein Abenteuerfilm, der auch wirklich für die ganze Familie, der ist zwar ab 12, aber der ist schon sehr familientauglich eigentlich.
Ja.
Aber es gibt eine Szene, wo der Bösewicht und Antonio Banderas, aber nicht als Zorro so voreinander stehen, wie so eine Heat-Situation. Beide wissen, sie sind quasi so, wie sagt man, Antagonisten, aber sie sprechen es beide nicht aus. Und dann kommt der Antagonist hin und holt so einen Weinpott raus oder so einen Wasserpott, wo der Kopf von seinem Bruder drin rumschwimmt, der so ganz aufgerissene Augen hat. Und da dachte ich mir auch nur, das ist für einen Film ab 12 auch ein bisschen hart.
Ja, es ist ja, oh mein Gott, ey, ja, auf jeden Fall. Also wir merken, dass es ja schon unglaublich viel Nachholbedarf gibt und Verbesserungsmöglichkeiten. Also, wow. Also.
Hast du noch irgendwas, was dir so einfällt?
Ja, aber nicht als Kind. Ich glaube, ich habe den als sehr früher Teenie gesehen. Lass mich vielleicht 14 oder so gewesen sein, vielleicht The Ring. The Ring, ne, ist eigentlich ab 16. Und wir reden hier von dem The Ring, das ist ja das Remake quasi gewesen, das amerikanische aus dem Jahr 2002. Ja, den habe ich damals gesehen. Und wie alt bin ich da wohl gewesen? Ich bin da vielleicht 13, 14 so die Ecke gewesen, da habe ich den gesehen. Und mich hat ja auch total fertig gemacht, weil also wenn ich mir den jetzt heutzutage wieder angucke, ich muss sagen, es ist ein gelungener Horrorfilm, auch so wie das mit den Gesichtern so dargestellt ist, dass der geht immer noch gut, das muss ich wirklich schon mal sagen. Mhm. Auch so wie die Spannung aufgebaut wird und so, aber generell, ich hatte so eine Angst danach, also was mich fertig gemacht hat, sind immer diese aufgerissenen Gesichter gewesen, wie die Leute immer so verunstaltet wurden. Also die haben das auch spannungsmäßig so gut aufgebaut. Die drehen dann den Stuhl um und sie hat dieses verzerrte Gesicht. Und, ne, und auch generell so diese Psychologie mit diesem Video. Du siehst dieses Video und dann passiert das.
Du kannst nichts dagegen tun. Und dann dieses Mädchen, was aus dem Fernseher raus... Oh.
Ja, ja. Oh, genau, das hat mich richtig fertig gemacht. Da war ich auch schon etwas traumatisiert. Mhm. Obwohl ich das mittlerweile gucke ich ihn, wie gesagt, noch gerne. Das ist auch, ich muss auch sagen, das ist gelungen, durchaus. Man kann ihn heutzutage gut sehen. Das ist auch ein guter Horrorfilm. Ich finde, der hat heutzutage auch immer noch gute Härte, auch mit diesen Gesichtern und so. Ich finde, die Spannung wird immer noch gut aufgebaut. Also ich habe den vor ein paar Jahren mal wieder gesehen. Ich musste sagen, ja, kann man immer noch gut gucken. Ich weiß nicht, was meinst du?
Doch, der ist eigentlich noch ganz gut. Ich habe den aber auch schon ewig nicht mehr, also wirklich ewig, ewig nicht mehr gesehen. Und ich muss aber sagen, das ist einer dieser wenigen Remakes, wo ich sagen würde, der hat mir fast besser gefallen als das Original.
Genau. Und wenn wir jetzt gerade so über diese Szenen sprechen, muss ich auch immer wieder an die Scary Movie Momente denken. Sandy! Sandy, die Schlampe versaut mir meinen ganzen Teppich! Ja.
Ja, das,
oh, nee. Ja, das war schon klasse, ne?
Ich habe da aber einen ganz ungewöhnlichen Film, den ich auch noch mal ganz kurz reinbringen will, weil der mich furchtbar verstört hat und man sich das jetzt aber erstmal gar nicht vorstellen kann, warum.
Okay.
Sagt dir der Film Anna und der König noch was?
Oh, auf jeden Fall sagt mir das noch was. Ich muss mal kurz in meinem Gedächtnis...
Mit Jodie Foster und Chow Yun-Fat, als sie dann irgendwie als Englischlehrerin...
Das ist eine Liebesgeschichte. Ist das eine Liebesgeschichte?
Exakt, so ein bisschen, das ist eine Liebesgeschichte.
Das ist einer von diesen Filmen gewesen. Da bin ich ich bin mit meiner Mutter noch immer in die Videothek gegangen und so zum Beispiel. Und da war einer dieser Filme, den sie mal ausgeliehen hat. Oder der stand da immer rum.
Genau, der hat meine Mutter auch aus der Videothek ausgeliehen und der war ab 6. Und dann gucke ich den mit ihr und es ist natürlich auch spannend, so dieses fremde Welten zu sehen, wie sie ihm damals zu der Zeit dargestellt wurde. Und wie sie halt auch versucht, mit dieser Kultur klarzukommen. Und dann gibt's aber so ein Subplot, dass er eine neue Konkubine oder so bekommt oder eine neue Frau.
Oh.
Mehrere Frauen und das ist, aber sie ist eigentlich noch verliebt in jemanden aus ihrem Dorf und den liebt sie wirklich und die sind wirklich wahnsinnig ineinander verliebt und dann gibt's irgendeinen Vertrauensbruch und sie möchte dann doch nicht heiraten, ist aber dann irgendwie, wird dann gefunden mit ihrem Liebhaber und laut Gesetz muss er halt eben sie hinrichten lassen. Also der König. Und weil sich Anna dann irgendwie so komisch einmischt und seine Autorität vor dem Volk in Frage stellt, muss er sie definitiv hinrichten lassen. Und dann gab's halt so eine Szene, wo man sieht, wie sie halt noch den Kopf geschert bekommt und dann auf so einen öffentlichen Platz gestellt wird, wo sie dann halt...
Also Spoilerwarnung, wie gesagt, Spoilerwarnung.
Ach so, ja, das ist jetzt kein Major Plot Point oder so. Genau. Doch schon, aber nicht so, dass es...
Okay.
Ja, und dann gibt's halt so eine Zeremonie, dass sie geköpft wird.
Sie wird wirklich geköpft?
Sie wird wirklich geköpft.
Und das ist ab 6. Und das soll eine romantische Geschichte sein? Verdammte Scheiße.
Ja, das soll halt sozusagen diesen Klärspringen, wo man merkt, okay, sie hat halt, also diese Anna hat halt in ihrem westlichen Hochmut gedacht, das ist ganz normal, dass ich jetzt mich vor einen König stelle und meinen Gerechtigkeitssinn dahin gehe, ohne zu überlegen, wie funktioniert das in der Kultur? Wie ist da die Hierarchie? Und das sind halt die Konsequenzen, die durch die Taten dann nach und nach gekommen sind. Voll das komplizierte Thema für jemanden für einen Film ab 6.
Ah, also wirklich krasse Scheiße.
Und diese Vorstellung, dass jemand, der eigentlich unschuldig ist, so hingerichtet wurde und das öffentlich, obwohl niemand eigentlich wollte, dass das passiert, nur weil das hat mich so fertig gemacht.
Oh Gott, wir haben so viel Traumata erlitten durch diese Filme, ich merke ja. Das schon. Oh Gott. Mir
ist aufgefallen, dass wir das Wort gar nicht so inflationär benutzt haben, wie ich im Anfang.
Nein, ich habe es jetzt habe ich zweimal oder so gesagt, glaube ich zumindest. Mhm. Ich überlege, ob mir noch ein Film, aber das sind so meine Filme eigentlich so, die, wo ich sage, ja, die habe ich schon ganz schön mitgenommen. So.
Ja. Ganz kurz, ich habe in einem Jahr 2 Filme gesehen, wo mich der eine total verstört hat und der war ab 6 und der andere gar nicht und der war ab 16. Und den habe ich im selben Jahr gesehen. Hexen und Gremlins.
Gremlins
ist nämlich ab 16, ne? Ist dir das mal aufgefallen?
Oh, das wusste ich gar nicht, aber Gremlins ist ja nicht so, das ist nicht so verstörend wie Hexen zum Beispiel.
Fand ich nicht. Hexen ist ab 6 und als Angelica Houston, also der alte Film, nicht der neue mit Anne Hathaway, als die ihr Gesicht abgezogen haben,
ja,
und diese bizarre Hexenfatze. So, ich habe zu diesem Zeitpunkt so eine Angst vor Hexen entwickelt, dass die jahrelang weiterging. Weil man muss dazu sagen, ich habe in der Zeit im Schwarzwald gewohnt. und hatte einen Wald vor meinem Fenster. Und wenn du dann Angst vor Hexen hast, bist du richtig am Arsch, weil die Location passt einfach, weil es ganz viele Geschichten noch von Hexen im Schwarzwald gibt. Also, aber der Film hat wirklich was getriggert.
Ja, der ist auch. Also Hexen, das kann ich mir durchaus vorstellen. Den habe ich tatsächlich als Kind nicht gesehen, aber im Nachhinein irgendwann mal, ist auch schon ewig her. Aber ich kann mir vorstellen, dass man es als Kind sehr, sehr gruselig findet. Ne? Auch
ich
generell.
Ich habe den echt mit 6 oder sowas gesehen.
Da gibt es auch diese gruselige Mäuseform, glaube ich, irgendwie so. Ne? Die Mäuserattenform oder irgendwas.
Also das Ding ist, die haben ja versucht, die Kinder in Mäuse zu verwandeln, damit sie alle Kinder in Mäuse verwandeln können und die dann irgendwie tot trampeln, weil sie Mäuse hassen. Und dann haben sie denen irgendwie dieses Mittel versucht auch zu geben und dann haben sich die Hexen so halb in Mäuse verwandelt. Das ist, glaube ich, die Szene, die du meintest.
Ja, genau. Aber ja, das auch gerade an diese Hexenfratze kann ich mich auch noch erinnern. Das ist für Kinder, das ist wirklich schlimm für Kinder, glaube ich, wenn man den. Ja, das ist diese Logik, das macht keinen Sinn. Man denkt halt, Gremlins, ja, das wird in die Richtung Horror, das wird schlimm sein, ne? Und dann der arme kleine Gizmo. Der kleine Gizmo kriegt eine 16. Oh. Und dann hätten sie es mal lieber umgedreht. Aber die denken dann halt, dieses Hexenthema wird so in die Richtung Märchen gehen und da gehen wir, also diese Logik, I don't know.
Verstehe ich auch nicht. Was sagst du denn eigentlich dazu, dass Chihiros Reise ins Zauberland ab 0 ist?
Nö. Also ist nicht gut. Nee. Also, nee, genau, vor allem nö. Ja, das ist eben auch ein Ghibli-Film, Ghibli, richtig ausgesprochen, den würde ich nicht so meinem Sohn zeigen, überhaupt nicht, weil der hat einige harte Szenen drin auch. Also es gibt nur eine kleine Handvoll Ghibli-Filme, die ich meinem Sohn so zeigen würde. Das ist A, Totoro und B, Kikis kleiner Lieferservice. Und bei anderen hört es dann schon auf. Also zum Beispiel bei Chihiros Reise ins Zauberland, da hast du viel japanische Mythologie mit drin. Den haben wir übrigens auch auseinandergenommen. Wer sich dafür interessiert, welche japanische Mythologie da drin steckt, gerne bei uns reinhören. Chihiros Reise ins Zauberland. Zeit. Weiß gar nicht, welche Episode das jetzt war. Auch relativ vorne. Genau. Und ja, also ich würde sagen, Kinder, die in Japan leben, würden diesen Film besser verstehen, weil viel japanische Mythologie drinsteckt. Aber Kinder hier, ich sag mal, die in Europa leben zum Beispiel oder in Amerika oder so, die verstehen das nicht richtig. Also weniger oder sagen wir auch generell Erwachsene, weil es eben nicht die gleiche Kultur ist. Und da weiß man, sind es halt so gruselige Gestalten. Ja.
Ich habe den zum ersten Mal, als er rausgekommen ist, gesehen. Der ist, glaube ich, 2001 rausgekommen. Ne? Da war ich schon 11.
Ich glaube schon, ja.
Und ich fand den unglaublich großartig. Ich war total bezaubert. Und dann sehe ich, FSK 0. Und dann wollte ich den meinen Cousinen und meinem Cousin und meiner Cousine zeigen, die zu dem Zeitpunkt, ich glaube, 7 und 8 waren, als ich den gezeigt habe, das war ein paar Jahre später. Und dann mussten wir ausmachen, als das mit den Schweinen kam. Als die Eltern in Schweine verwandelt haben, das war denen zu viel, das war zu krass. Und dann mussten wir ausmachen.
Ja, weil die Schweine auch richtig krass dargestellt sind, weil die das Maul aufreißen und so, das ist so explizit
dargestellt.
Und da kommt
ja noch das Obengesicht später, das dann Leute auffrisst.
Auffrisst. Und, und du siehst dann halt, wie das Baby sich in 3 rollende Köpfe verwandelt und so. Also der hat schon harte Szenen.
Auch gruselig.
Ja, die will ja eigentlich, ja, die beraubt den, sie beraubt ja, was nimmt sie weg? Also die Namen nimmt sie von den Leuten weg, dass sie sich nicht mehr daran erinnern können und quasi gefangen sind als Arbeitskraft in diesem Land oder in dieser Welt. Und also nicht nur das ist eine andere, also ich meine, der hat auch so harte Szenen, ne? Aber ich meine, zum Beispiel würde jetzt ein Kind, was in Japan lebt, diese Sache mit diesen 3 Köpfen besser verstehen oder mit dem Drachen oder so, weil es halt einfach eher in der Kultur oder in der Mythologie besser
zum Beispiel,
also ist der Teil
das Kruzifix. Das ist für jedes Kind, das irgendwie in der christlichen Schule oder so aufwächst, total normal. Zeig aber jemanden in einer anderen Kultur, guck mal, das Mann, den sie haben, sie ans Kreuz genagelt, der hat eine Dornkrone und so. What the fuck?
Ja, genau, zum Beispiel, ne? Also, das sind so Unterschiede. Aber unabhängig davon hat der Film auch so einige harte Szenen. Du musst ja dann denken, dass also Chihiro oder dann später Sen, weil sie ja auch ihres Namens beraubt wird, oder beziehungsweise nur einigen Buchstaben, oder beziehungsweise einigen Kanji, Entschuldigung. und da bleibt halt das Wort Sen, also ne, zurück, beziehungsweise das Kanji, es kann auch Sen gelesen werden, das sind unterschiedliche Lesungen, ist aber, glaube ich, das Kanji für 1000, was stehen bleibt, deswegen sie den Namen dann am Ende hat. Und sie muss ja arbeiten. Sie ist ein Kind, was also eigentlich in dieser Welt arbeiten muss, und sie erlebt ziemlich viel gruselige Sachen, ne? Also Yubaba will sie ja auch eigentlich mal in irgendeiner Szene, glaube ich, fast umbringen. Und
Generell, also, das sind einfach alles so ganz merkwürdig Gestalten, das ist alles sehr bizarr, wenn man das halt eben nicht kennt. Und mir fällt übrigens gerade auf, ich finde ein Kruzifix tatsächlich, wenn man drüber nachdenkt, auch aus meiner westlichen Sicht sehr bizarr.
Ja, das stimmt. Ja. Gut, diese Götter, die da rumlaufen, einige tatsächlich sind noch, also wenn man die japanische Kultur, Mythologie kennt, sehr gut deutbar. Zum Beispiel das weiße, ich sag mal, die weiße große Gestalt, die da mit ihrem im Aufzug steht, mit diesem roten Hut. Das ist eigentlich ein Daikon, also ein japanischer Rettich mit einer Sakeschale auf dem Kopf. Und das soll eigentlich so ein Yokai sein, so ein ja, so eine Art Geist. Naturgott, Geist, Kobold, was auch immer. Und deswegen würde ich mal sagen, an dieser Stelle würde ich jetzt zum Beispiel sagen, dass japanische Kinder die dann besser verstehen als Yokai und wissen, was das halt sein soll.
Aber bei uns, wir müssen ja, also in Deutschland wird der Film hier selbst von der FSK eingeordnet. Dementsprechend würde ich auch sagen,
naja, da haben sie auch ein bisschen versagt, ne? Also, dass einige Ghibli-Filme sind nicht so für Kinder tatsächlich, also sagen wir es mal so, ist nicht diese Altersempfehlung, die tatsächlich draufsteht.
Ja.
Aber in vielen Filmen wird auch das Thema Krieg thematisiert. Zum Beispiel das wandelnde Schloss. Klingt erstmal total schön und so, aber eigentlich geht es da auch um Krieg. Die werden ja auch angegriffen, bombardiert und so weiter.
Ja, das Ende ist ganz schön hart. Mit Prinzessin Mononoke mit abgetrennten Armen und so Zeug.
Gliedmaßen und so.
Ja, wobei
das
schon ab 12, muss man auch.
Erst ab 12, ja, aber. Genau, also das sind auch so Sachen, ja, richtig. Also auf jeden Fall tolles Thema für diese Episode. Vielen Dank für diese tollen Fragen.
Ja, vielen, vielen Dank, Ivo. Das hat sehr viel Spaß gemacht.
Ja, danke schön.
Ich hoffe auch, dass wir die Fragen zu Ihrem Gusto beantwortet haben. Nicht, dass wir jetzt vollkommen dran vorbeigefahren sind, aber ich glaube, wir haben das schon irgendwie hingekriegt.
Also das hoffe ich auf jeden Fall auch. Und liebe Ivo, vielen lieben Dank für diese tollen Fragen. Wir hoffen, dass dir die Episode Spaß gemacht hat und dass wir dir einen guten Einblick geben konnten, was uns so ein bisschen traumatisiert hat. Und ich würde sagen, dann hören wir uns in der nächsten Episode und das wird wahrscheinlich wieder eine Kurzkritik werden, oder?
Exakt, das wird eine Kurzkritik.
Genau.
Und genau, da können wir nämlich das auch mal sagen für unsere zukünftigen Hörer und für unsere alten Hörer, dass wir jetzt gerne diese Kurzkritiken so machen, dass wir beide über denselben Film sprechen.
Genau, also an dieser Stelle Trommelwirbel, liebe Zuhörende, wir haben unsere Kurzkritik, ich sag mal, Struktur etwas umgewandelt. Wir werden es nämlich zukünftig so machen, dass wir dann über einen Film sprechen, aber dann zusammen drüber diskutieren, also in den Diskurs gehen, was eben natürlich ein besseres Gespräch ermöglicht.
Und sie viel mehr Spaß macht. Das haben wir zum Beispiel auch bei The Crow so gemerkt. Da haben wir auch nur Kurzkritik über einen Film gemacht und haben dann sehr viel Spaß damit gehabt.
Genau. Und dann würde ich mal sagen, dann erholen wir uns von unserer Traumata-Episode.
Yes.
Und gehen dann über in unsere nächste Kurzkritik-Episode. Und ich würde sagen, dann bis zur nächsten Episode.
Bis dann. Ciao, ciao.
Tschüss. Free Audio Post-Production. By Alphonic.com.